Hey Genie, ich wäre so gerne Millionär. Mach mir doch mal ein Gedankenexperiment zum Thema Zukunft des Geldes.
Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der Bequemlichkeit über allem steht. Eine Geldbörse oder so eine kleine Plastikkarte brauchst du schon lange nicht mehr. Im Grunde genommen bezahlst du gar nichts mehr aktiv. Das komplexe System aus Überwachungskameras, biometrischen Scans und persönlicher KIs übernimmt jegliche Transaktionen in deinem Alltag. Unbemerkt. Möchtest du etwas trinken? Du brauchst einfach nur an den Späti-Kühlschrank zu gehen. Du musst wohin? Steig einfach ins nächste autonome Taxi. Die neuen Schuhe? Denk einfach kurz daran und am nächsten Morgen liegt es vor deiner Haustür. Und was kostet das? Du weißt es nie so richtig, denn deine persönliche KI verhandelt jeden Preis individuell nach deinem Einkommen, Steuerklasse und laufenden Kosten. Jeder Mensch zahlt das, was er kann, solange die Herstellungskosten gedeckt sind. Eigentlich ein faires System. Dafür kostet aber auch alles Geld. Selbst auf dem Gehweg zahlst du ein wenig Maut. Kleinvieh macht auch Mist, sagt deine Großmutter immer und das stimmt. Am Ende des Monats bleibt meist nicht viel übrig. Jede Transaktion wird in der Blockchain festgehalten. Du zahlst meistens in Blips, die Weltwährung. Zentralbanken können ihren Kurs zwar nicht beeinflussen, aber dafür jede Transaktion einsehen und nachverfolgen. Seit der Wahl von Präsident Yavin ist die Inflation wieder auf Höchststand.
Nachricht von Oma, 28. Juli 2035, 15.17 Uhr. Schatz, wie war dein Vorstellungsgespräch? Ich hoffe, alles ist gut gelaufen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ich brauche dringend mein Insulin und meine Blips reichen nicht mal mehr bis zur nächsten Ecke. Kannst du mir welches besorgen?
Mist. Deine Blips reichen auch gerade noch für ein paar Nudeln. Du denkst nach und recherchierst. Apotheke Credit Reddit tippst du in dein Neuro-Web-Interface. Dir fällt ein, dass du ja noch etwas besitzt, was man dir nicht nehmen kann und auch nicht nachzuverfolgen ist. Es gibt wohl eine Apotheke in einem der Außenbezirke, die unter der Hand noch altes Geld annimmt. Durch die zunehmende Unsicherheit floriert der Schwarzmarkt mit alten Papierscheinen wieder, obwohl diese eigentlich schon vor 10 Jahren völlig entwertet wurden. In einer Umzugskiste findest du dein altes Sparschwein. Eigentlich wolltest du von dem Geld mal den Führerschein machen, aber das hat sich ja auch erledigt.
Auch wenn euch das nicht so gefällt, das Wichtigste auf dieser Welt ist nun mal Geld. Ja, so ähnlich hat's Bela B. Damals gesungen im Lied Geld von Die Ärzte. Und genau darum soll es heute gehen, um die Zukunft des Geldes. Roman, schaust du täglich auf den Bitcoin-Kursstand oder legst du dein Geld lieber noch unter deine Matratze?
Tatsächlich weder noch. Also ich muss mich an der Stelle ein bisschen outen. Ich bin tatsächlich nicht so ein Mann des Geldes. Also es wäre mir zu stressig, aber auch nie so wirklich groß in Aktien oder dergleichen investiert. Also nicht in diese Art und Weise, dass man sowas also jede Woche wieder guckt und Aktienkurs. Es gibt ja einige Kollegen hier, die kommen hier montags rein und freuen sich oder haben Tränen ja. In den Augen.
Das stimmt.
Also tatsächlich nicht. Aber auch nicht, dass ich das Geld jetzt hier unter der Matratze, ich glaube, da weiß jeder, dass da der Verlust am höchsten ist. Wenn man was hat und ja, ich fühle mich noch in dem Alter, wo ich gerne noch Geld ausgebe, bevor ich es noch auf die Bank lege. Und als Beamter hat man ja eh nicht jetzt so wahnsinnig viel übrig, ohne mich beklagen zu wollen. Tatsächlich ist Geld aber in meinem Leben eine relativ geringe Motivation. Ist natürlich besser, man hat's oder man hat mehr, als man braucht, als andersrum. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, umso mehr man hat, umso mehr gibt man dann das auch für Blödsinn aus. Ist leider auch.
Das passt auch zum Gedankenexperiment. Das heißt, Krypto ist bei dir auch noch nicht so ein Thema, oder?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe mich natürlich immer über die letzten Jahre beschäftigt. Ich glaube, ich habe es dann so richtig auch verpasst oder dann so, man denkt, man verpasst es und man verpasst es immer noch. Wahrscheinlich geht immer noch eine ganze Menge, aber so dieser ganz große Hype, der... Mir ist das aufgefallen, als hier die Doktoranden auf alle Fälle mit dickeren Autos vorgefahren sind, dass doch da einige offensichtlich ganz gut zugeschlagen haben. Aber tatsächlich war das nicht so mein Thema. Wir werden ja heute ein bisschen auch über Krypto sprechen, dass ich da auch viele Dinge sehr kritisch sehe. Und bin da nicht so motiviert bei dem Thema.
Aber bevor wir die Blockchain rausholen, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft. Heute zum Thema Zaster, Kies, Moos oder vielleicht zukünftig eher Bits und Bytes. Ich bin Tommy Falkowski, Tagelöhner hier am Fraunhofer IEM und mir gegenüber sitzt der Mann, der mir einmal im Monat die Lohntüte überreicht.
Ja, damit bin ich wohl gemeint, aber so direkt ist es ja nicht. Mein Name ist Roman Dumitrescu, ich bin dann sowas wie der Schatzmeister am Fraunhofer IEM und pass heute gut auf, was du heute erzählst. Ja. Du bist auch ein bisschen fitter als ich in dem ganzen Thema und dann entscheiden wir mal, ob du die nächste Lohntüte auch gut gefüllt noch erhältst.
Ja, dann halte ich mich aber lieber mal zurück heute mit den Sticheleien. Ne? Ich will ja nicht, dass meine pekuniäre Situation sich jetzt auch noch verschlechtert, dank des Podcasts. Ja, heute geht es wie gesagt um Geld und genau gesagt um die Zukunft des Geldes. Und bevor wir jetzt einen Köpper machen in den Geldspeicher, dann müssen wir, glaube ich, wie immer mal ein paar Begrifflichkeiten klären. Ich würde sagen, heute haben wir drei wesentliche Themen, die wir betrachten wollen. Wir wollen einmal das Thema Bargeld. Hat Bargeld eine Zukunft? Thema Kryptowährung und natürlich das ganze Thema digitale Zahlungen im Allgemeinen, Kartenzahlungen, bargeldlose Zahlungen. Fällt dir sonst noch was ein, was wir auf die Agenda packen sollten?
Ja, ich finde, wir sollten über Universal Basic Income oder bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, weil ich finde, es geht jetzt nicht nur um das Geld an sich, das hat man im Gedankenexperiment ja auch gesehen, sondern tatsächlich, was ist die Idee dahinter? Das kam ja da auch durch, dass es ja vielleicht man gar nicht mehr arbeitet, sondern das Geld bekommt. Und da bringe ich ihn heute mal wieder. Wir haben ihn lange nicht dabei gehabt in der Sendung, den Elon Musk.
Ein guter Freund.
Elon Musk, guter Freund, Bekannter. Will ich nicht sagen. Alter Bekannter, der uns ja hier oft begleitet, wenn wir über Tech-Themen sprechen. Aus zwei Gründen. Das eine ist, glaube ich, ich habe neulich ein Interview gesehen. Wir hatten das auch schon mal neulich mal diskutiert. Da hatte er gesagt, also er sieht kein Universal Basic Income im Sinne von eines bedingungslosen Grundeinkommen, sondern mehr ein bedingungsloses Maximaleinkommen, weil die Potenziale durch KI ja nicht so groß sind, dass sie doppelt und dreifach für jeden Reichen auf dieser Welt. Das ist natürlich zu kurz gedacht, weil irgendwo werden wir schon an Ressourcen dann scheitern und auch kommen natürlich andere Probleme mit rein, die man drüber spricht. Aber tatsächlich der Elon Musk, einer seiner ersten Firmen, ich glaube, es war nicht die allererste, aber die erste, die bekannt wurde, war ja schon X, also X.com, was ja jetzt mittlerweile das ehemalige Twitter ist. Ja. Aber das war eben ein Zahlungsdienstleister, ein digitaler Zahlungsdienstleister, der dann mit PayPal gekauft, fusioniert wurde. Auf alle Fälle war er dann ja auch dann bei PayPal und hat das groß aufgezogen mit Peter Thiel, der ja eigentlich PayPal gegründet hatte. Und daraus gibt es ja dann die sogenannte PayPal-Mafia, wo ja viele Leute dann entstanden sind, die große Unternehmen gemacht haben. Die beiden ja auch, die haben es ja dann kurz darauf an eBay verkauft und gemerkt, dass das mit eBay und denen nicht so gut funktioniert. Und ja, und der eine ist mehr in die Technik gegangen, das muss man ganz klar sagen, bei Elon Musk, jahrelang zumindest. Dann jetzt auch mal kurz in die Politik, aber mit Tesla, SpaceX hat er sein Geld schon gut investiert, was er daraus gewonnen hat. Und Peter Thiel, der ist in Deutschland ja eher dafür bekannt, dass er als, obwohl er in Deutschland geboren ist und deutsche Wurzeln hat, dass er ja einer der größten Tech-Freunde und Demokratiefeinde eigentlich ist. Der glaubt also, dass tatsächlich durch die technologische Entwicklung das praktisch ein demokratisches System eigentlich das Schwächste ist, was es eigentlich gibt. Dadurch ist er relativ bekannt, da hat er Facebook viel investiert, mittlerweile auch wieder aktuell in der Presse mit Palantir. Also das sind schon Leute, man sieht, wo das Geld spielt, das spielt technologisch und auch machtpolitisch doch eine ganze Menge. Und ich finde das spannend, aber ne, wir werden sicherlich vielleicht auch nochmal über PayPal und diese Dinge heute sprechen. Aber ich finde doch bedingungsloses Grundeinkommen auch aus anderen Perspektiven ist ein wichtiges Thema.
Definitiv, das hängt natürlich auch eng zusammen mit dem ganzen Thema Krypto. Da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Aber bevor wir anfangen, natürlich erstmal der obligatorische Disclaimer. Also das ist natürlich hier jetzt keine Finanzberatung. Also wenn euch euer Geld lieb ist, bitte nicht auf Basis dessen, was wir hier heute sagen, irgendwas investieren.
Von uns schon gar nicht.
Könnt ihr euch umbenennen in Roberto Blanco. Aber bevor wir den Rubel rollen lassen, wie sieht's denn aus mit dem Thema Bargeld? Denn das Thema Bargeld, das ist ja noch nicht weg vom Fenster. Wie viel Bargeld trägst du denn normalerweise in deiner Tasche?
So gut wie gar keins. Also tatsächlich ist es, ich freue mich, wenn ich immer Bargeld in der Tasche habe. Tatsächlich denke ich mir so, manchmal braucht man es ja noch. Manchmal braucht man es ja noch, wenn man irgendwie dann hier irgendwie so einen Imbissstand oder Kirmes oder so mit den Kindern und aber tatsächlich habe ich eigentlich so gut wie gar keins und wünsche mir auch gar kein Bargeld. Das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht möchte. Ich habe ja nicht mal mehr einen Autoschlüssel. Also von daher ist bei mir alles entweder meist tatsächlich mittlerweile eigentlich übers Handy. Und damit fühle ich mich auch ganz wohl. Und das konnte ich jetzt am Anfang des Gedankenexperiments auch sehr gut nachvollziehen, diese Bequemlichkeit. Ne?
Ja.
Am Ende des Tages ist Bargeld einfach ja eine unnötige Komplexität in etwas zu bezahlen, was ich natürlich viel leichter lösen kann. Es hat natürlich auch seine Vorteile gedanklich, dass man nicht so viel Geld ausgibt, das weiß ich auch.
Das ist andere Leid, ne?
Genau, und aber tatsächlich nutze ich Bargeld gar nicht. Aber es ist wirklich so, manchmal habe ich Freundsprünge, ich habe 50 Euro im Geldbeutel und komme so vor, wie als ob es Taschengeld wäre, weil ich wieder Bargeld in der Tasche habe. Und dann kann man losgehen. Und tatsächlich geht es mir auch immer noch so, als ich das erste Mal in den USA war, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, meine Frau ist ja halb Amerikanerin, und dann war für mich das total befremdlich, dass sie alles mit Kreditkarte gezahlt haben. Also wirklich auch so eine Coke oder sowas. Ja. Ne? Also halt dann für einen Dollar. Und ich habe gedacht, seid ihr bescheuert mit der Kreditkarte? Aber das mittlerweile geht's mir schon so, dass ich es auch hier habe. Ne? Und ich ärgere mich tatsächlich darüber, dass wir unten hier unseren Automaten jetzt haben. Den haben wir ja seit 10 Jahren endlich mal, haben wir einen für ein paar Snacks, und dass man da nur mit Kleingeld zahlen kann.
Echt? Ich habe das noch gar nicht ausprobiert.
Ja, nee, okay, darüber ärgere ich mich.
Ist ein typischer Fail. Bei mir sieht's ähnlich aus, ne? Also ich bin auch eigentlich bargeldlos unterwegs. Ich bin auch eigentlich fest davon überzeugt, dass ich der Erste oder vielleicht einer der Ersten hier in Paderborn war, der mit seinem Handy bezahlt hat. Das gab's, bei Apple gab's das damals noch gar nicht, bei Apple Pay, sondern ich hatte ein Android-Handy und ich glaube, das hieß damals noch Google Pay oder jetzt mittlerweile Google Wallet. Und damals wurde ich dann auch noch schief angeguckt, ne, an der Kasse, als die Leute gesehen haben, der zückt sein Handy, hält das da dran. Das war dann doch für den einen oder anderen erstmal komisch. Und jetzt ist das halt der ist alltäglich, ne? Also total, das ist komplett normal, oder auch mit der Smartwatch, ne?
So, wenn man an der Kasse sein Handy zückt, auch beim Bäcker, dann wissen alle, du willst jetzt zahlen. Das war, also ich würde sogar sagen, vom Jahr noch nicht so extrem. Also ich mache das jetzt auch so seit 3-4 Jahren, würde ich sagen. Also tatsächlich eher für unsere Verhältnisse spät eingestiegen in das Handyzahlen. Aber tatsächlich am Anfang haben alle, was stehe ich da mit dem Handy? Aber mittlerweile musst du gar nicht sagen, du willst mit zahlen. Nee, nee. Man sagt ja immer noch, ich zahle mit Karte, und dann legt man das Handy hin.
Ja, das finde ich auch faszinierend. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das ist quasi, aber das ist ja in der Technologie immer so, dass man irgendwelche Altlasten mitschleppt. Ja, so, ich meine, wir haben das Speichersymbol in der meisten Software, ist immer noch eine Diskette. Die meisten Anwender wissen gar nicht mehr, was eine Diskette ist wahrscheinlich. Und trotzdem nutzen wir es weiterhin, ne? Oder ich habe auch, letztens hat mir meine Frau mal ein lustiges TikTok-Video gezeigt, wie wenn du Gen Z fragst, telefonieren. Ne? Also wir würden natürlich so mit der Hand quasi ans Gesicht an der Seite halten. Und Gen Z hält halt eine flache Hand vor das Gesicht. Also das ist dann auch erstmal befremd. Ja, so da kommt man sich halt schon vor wie ein Boomer, ne?
Ja, wir sind so ein bisschen dazwischen, ne?
Ja, aber lass uns trotzdem nochmal beim Bargeld bleiben. Denn Bargeld hat hier in Paderborn ja schon noch eine, sag ich mal, aus anderen Gründen eine Bedeutung. Wir haben ja hier in Paderborn schon einen besonderen Standort, was das Thema angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also hier in Paderborn haben wir ja quasi den Geldautomaten mit erfunden und vor allem vorangemacht. Das waren jetzt nicht ich, sondern das war natürlich viele Jahre vorher, bevor ich auch geboren wurde, Heinz Nixdorf. Also Heinz Nixdorf, das wissen die meisten noch, war ein großer Computerpionier, hat aber tatsächlich durch Bezahlsysteme, und das wissen wir ja heute, besteht immer noch, denn die Überbleibsel aus seinem Firmen oder so aus Nixdorf Computer ist ja praktisch immer noch in diesem Business unterwegs. Und das ist schon spannend, weil so Ende der 60er, Anfang der 70er waren diese Bankautomaten, die ja gerade auch dann wirklich hier entwickelt worden sind, nicht nur auch ein Grundstein des Erfolges von Nixdorf selbst, sondern eben auch eine Revolution für die Banken. Weil bis dahin war das ja alles händisch. Und auf einmal wurde das hier praktisch automatisiert. Und darum geht's ja am Anfang. Man ja Geldautomaten, und dann hatte man dazu auch eben Geldbuchungssysteme entwickelt. Und das ist eine ganze Branche geworden. Und das finde ich schon sehr spannend, dass wir eigentlich hier sowas wie eine heimlichen Hauptstadt des Bargeldes eigentlich sind. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir heute noch feststellen, aber ich glaube schon, dass die Technologie im Umgang mit Bargeld, die gerade aus Nixdorf Computer entstanden ist, dass das schon ganz maßprägend war, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und mittlerweile ist ja auch von Nixdorf Computer übrig geblieben Diebold Nixdorf, also ein fusioniertes deutsch-amerikanisches Unternehmen oder amerikanisch-deutsches Unternehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Und mit denen machen wir seit vielen Jahren, ja, praktisch war ja auch mal Winkon Nixdorf über schon mehrere Jahrzehnte. Und da habe ich echt ganz am Anfang gemerkt, dass tatsächlich Bargeld nicht ausstirbt. Also zumindest nicht in dem Geschäftsmodell von Diebold Nixdorf. Dann wahrscheinlich auch zu Recht, weil ich das dann mal schnell gemerkt habe, sie haben sich viele Gedanken gemacht über die Geldkreisläufe. Ja, das hört ja nicht auf mit dem Bankautomaten, sondern das ist ein ganzer Geldkreislauf, dann von den Supermärkten, von den Retail, also von den kleinen Firmen, wo dann Geldkassetten rausgegeben werden, die wieder in den Geldkreislauf reinkommen. Also es ist schon ein sehr durchdachtes System, war auch mit einer gewissen Komplexität, auch sehr mechatronisch, also unser Thema hier letztlich, weil Geldvereinzelung, da muss ja immer der passende Geldschein oder die passende Anzahl rauskommen, also auf keinen Fall zu wenig, da ärgert sich der Kunde aus Sicht der Bank, natürlich auf keinen Fall auch zu viel, es muss immer dann auch alles stimmen. Und wir haben ja da über Jahre hinweg dann auch Sensoren und Umfelderkennung, um zu sehen, was passiert da. Will jemand einen unautorisierten Zugriff machen, damit man das möglichst früh erkennt und auch so Anomalien. Also so ein Bankautomat ist wirklich Hightech, ne? Gerade was auch so Schutzmaßnahmen angeht und sie auch so ein ständiger Wettkampf dann immer gegen Betrugsmöglichkeiten, die dort geschaffen worden sind. Also das ist schon sehr spannend und ja, da müssen wir heute mal gucken, quo vadis des Bargeldes, ne?
Ja. Ja, aber auch das Thema Falschgelderkennung, das ist ja auch eine sag ich mal, sehr wichtige Komponente in den Anlagen, viel auch mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen. Und ich fand es auch erstaunlich, ich war vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich auch zu Gast bei Diebold Nixdorf, hatte da einen Vortrag gehalten, dem jährlichen Kundentag, den die haben. Und tatsächlich ist es so, das Geschäft mit dem Bargeld existiert noch, läuft noch, vielleicht in Deutschland rückläufig, aber in anderen Regionen noch nicht oder vielleicht nicht mehr. Das hängt ja auch immer sehr stark von politischen Situationen ab. Und ich habe im Vorfeld auch mal so ein bisschen recherchiert. Und in Deutschland werden die Mehrheit der Zahlungen, erstaunlicherweise, hätte ich persönlich nicht gedacht, aber wohl immer noch mit Bargeld getätigt, also ein bisschen über 50%. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Schweden beispielsweise, da werden nur noch 10% aller Zahlungen in Bargeld getätigt. Also die sind schon quasi fast auf dem Weg nach draußen, was Bargeld angeht. Und was aber in Deutschland stark rückläufig ist, ist tatsächlich die Anzahl der Geldautomaten. Also da hatten wir 2015 rund 61.000 und das sind jetzt unter 50.000 in 2024 und auch Tendenz erstmal sinkend. Und bei Bankfilialen ist es ganz krass. Also da hatten wir in den vergangenen Jahren von 53.000 sind wir auf 21.000 mehr als halbiert. Und das ist auch was wir, glaube ich, aus dem Alltag kennen.
Ich würde auch sagen, also ich glaube, bei dem Thema Banken, das ist nochmal ein gesondertes Thema. Ich glaube, da hat sich sowohl die Filialanzahl, als auch ich glaube, dass viele Kunden zu Online-Banken mittlerweile, glaube ich, schon tendieren und auch gehen, weil man auch dieses persönliche Gespräch, ich glaube auch die Bankenbranche hat spätestens nach 2008, also nach der Finanzkrise, auch so ein bisschen an Image-Schaden genommen, dass du halt nicht mehr den Bankier hast, der dich gut berät, sondern halt mehr oder weniger so eine Standardberatung bekommst. Ich empfinde das jetzt nicht so, ich kann ja gleich mal sagen, wie ich das gerne mache oder wie der Stand bei mir ist. Aber bei dem Bargeld glaube ich schon noch, dass die Deutschen so eine innige Bindung zu Bargeld haben, ja, im Großen und Ganzen. Klar. Wir sitzen jetzt hier als zwei Leute, die das, glaube ich, nicht haben.
Ja.
Aber ich würde schon sagen, die Mehrzahl, also ich glaube schon, dass ungefähr die Hälfte, das hält sich, das ist, glaube ich, schon eine realistische Zahl. Auch wenn ich so Zahlen gehe oder so an der Kasse manchmal stehe, sind noch viele, die das Bargeld rausholen. Und man sieht das ja auch manchmal in diesen Bezahlsystemen, also mittlerweile ist ja fast bei jedem Supermarkt oder Drogeriemarkt.
Ja, auch von Diebold Nixdorf häufig.
Dass man aber diese Bezahlsysteme da hat. Und da gehen dann viele Leute nicht hin, obwohl die nur eine Sache haben, weil du halt nur mit Karte zahlen kannst. Also ich frage mich zwar immer, warum, aber es gibt offensichtlich gute Gründe, wahrscheinlich auch sowas wie Anonymität spielt bei vielen mit, dass man halt nicht nachverfolgen kann, wo ich Geld ausgegeben habe. Ich habe ja immer so den Verdacht der Mafia, die halt immer ständig irgendwo Geld wäscht, allein deswegen wird es immer wieder geben und ich glaube, es ist auch nicht unberechtigt, aber gibt es wahrscheinlich schon Gründe, auch Vertrauen vielleicht zu sagen, oh, wenn mal Stromausfall ist, was ja in Deutschland so gut wie nie, also wirklich nie ist, aber dann komme ich nicht an Geld ran.
Ja, vielleicht Stromausfall nicht, aber ich meine, das Versagen der Kassensysteme ist.
Das kann schon
hat der ein oder andere sicherlich schon mal erlebt.
Und hier Internetverbindung, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Ich habe kein Signal und konnte ich nicht online.
Ja, genau.
Konnte ich nicht mit Karte zahlen.
Ja, das habe ich auch schon. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Bist du denn noch bei der klassischen Bank? Bist du umgestiegen auf Online-Banken oder?
Sowohl als auch. Tatsächlich habe ich meinen Hauskredit komplett über Online-Bank gemacht. Mhm. Also es war am Ende des Tages einfach bequemer, einfacher, simpler. Also und habe auch viele Dinge, wo du da diesen Postident oder weiß ich was da machen musst, also so auch online, also nicht in die Postfiliale gehen und dann kannst du das alles da machen. Das fand ich eigentlich sehr angenehm, aber tatsächlich bin ich auch noch richtig klassischer Kunde bei einer regionalen Bank hier.
Okay.
Warum? Also ich bin dort, seitdem ich nach Paderborn gekommen bin, seit 20 Jahren. Und
Nostalgie.
Bin dort. Nein, das ist nicht Nostalgie, aber ich muss auch wirklich sagen, tatsächlich, ich will nicht sagen, da bin ich mal aufgestiegen, aber ich wurde immer betreut.
Okay.
Und ich wurde immer betreut, bis ich irgendwann in die Hauptfiliale gekommen bin.
Ah,
und dann persönlich auch weiter betreut bin, auch das heute noch. Und dann ist es schon angenehm, auch über andere Fragen zu stellen, über andere Dinge zu diskutieren. Ich hatte das ja hier schon mal gesagt, ich habe ja ein schwer krankes Kind. Dann stellt man sich auch nochmal andere Fragen, was so dann von Erbe und über solche Dinge macht man sich ja viel früher Gedanken, als was vielleicht sogar richtig ist, aber irgendwie unangenehm. Und dann finde ich das tatsächlich wirklich gut, dass ich jemanden habe, mit dem ich das dann sprechen kann. Oder ich war mal im Ausland und dann hatte ich mein Mietwagen, Buchungshotel und irgendwie alles über die Kreditkarte und dann war ich auf einmal in meinem Limit. Das war da irgendwie bei, auch nur bei 2.000 oder 3.000 Euro, aber irgendwie war es dann voll und dann habe ich kein Geld mehr gehabt.
Ja.
So, und dann habe ich, war das schon angenehm, dass ich eine Person anrufen konnte, also direkt, die ich sofort in 5 Minuten an der Strippe hatte und die das sofort ausgelöst hat, dass halt der Rahmen dann erhöht wurde. Und ich finde, das sind so Dinge, dann zahle ich die 5 Euro im Monat, ehrlich.
Ja, spannend. Also ich bin tatsächlich schon länger ausschließlich bei Online-Banken. Auch beim Hausbau habe ich es genauso gemacht, alles digital. Ich habe ich auch absichtlich extra ausgewählt, weil ich wollte nicht irgendwo, sage ich mal, über Ecken und Wege die Sachen einreichen müssen, sondern einfach alles online. Da wollte ich es mir einfach machen. Ich bin ja, wie du weißt, jetzt kein Freund von ineffizienten Prozessen, aber ich kann das schon auch nachvollziehen, was du sagst. Also gerade wenn es dann um, sag ich mal, etwas komplexere Entscheidungen geht, auch das Thema Betreuung, dass man einen Ansprechpartner hat. Das ist ja eigentlich schon was Gutes und ich glaube, letztendlich ist es halt einfach ein Preiskampf gewesen und die meisten, sag ich mal, lokalen Banken können natürlich nicht mitziehen mit den Angeboten der Online-Banken. Aber ob es so richtig ist, an der Stelle zu sparen, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher.
Also ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich, es wäre für mich ein leichtes gewesen, natürlich hier für meinen Hausbau einen Kredit zu bekommen bei irgendeiner regionalen Bank. Wir arbeiten ja auch mit Eiding immer zusammen. Das wollte ich aber nicht, weil ich nicht wollte, dass die erzählen, wir zahlen das Haus vom Professor Dumitrescu, ehrlich. Da hatte ich keinen Bock drauf.
Das ist auch echt eine gute Motivation.
Das war tatsächlich eine Motivation, aber da gab es schon die Angebote, ne? Sowas nicht. Und deswegen fand ich das eigentlich tatsächlich so ein Punkt, ich will das anonym haben. Und es gibt ja wirklich diese Standard-Online-Banken, wahrscheinlich sind wir alle bei der gleichen, die meisten bauen, weil die zum selben Zeitpunkt ja alle die günstigsten sind, man ist ja dann wirklich, und die auch gut sind, also muss man auch sagen, das funktioniert auch alles. Aber wie gesagt, für so andere Sachen finde ich das schon angenehm und hat eine Daseinsberechtigung, nicht nur für alte Leute, vielleicht zähle ich da schon zum alten Eisen, aber es gibt schon Themen, die wichtig sind und zum Beispiel meine Frau hatte praktisch ihr Leben lang eigentlich nur so Online-Banken, schon immer nur, also wirklich gefühlt schon, seitdem ich sie kenne, also mit Anfang 20.
Meine Frau ist mega progressiv, zockt, ist nur bei Online-Banken. Ja,
verrückt, die müssen wir mal hier einladen. Ja. Ob das alles so wahr ist, aber nee, die zuckt momentan sogar mehr als ich. Aber tatsächlich, aber als ich ihr dann mal zeige, komm, wir gehen mal zu meinem Bankberater, die fand er das dann schon auch angenehm.
Ja, das ist es, glaube ich. Aber andererseits muss man ja auch überlegen, du hattest ja auch einen langen Weg, bis du dann bei dem Berater gelandet
auf
bist.
Alle Fälle. Ne?
Also das in den Genuss kommen, glaube ich, auch nicht alle. Also das muss man.
Vermute ich auch sehr stark, ja.
Ja, deshalb, also. Ja, was meinst du denn? Wird es das Bargeld noch lange geben oder eher nicht? Was ist so deine Einschätzung?
Ich glaube nicht, dass es verschwinden wird. So einfach, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hatte ja schon gesagt, also ich glaube, da gibt es auch Kräfte, die auf Bargeld bauen. Und es ist auch wirklich so, du hast es erzählt, was bei Diebold Nixdorf, als ich das erste Mal auch da war und auch mit den letzten Jahren, ist ja nicht so, dass die da die Lobbyisten für Bargeld sind. Aber dieser Bedarf ist da und sonst würden die ihre Maschinen ja auch nicht weiterentwickeln und kaufen. Und da schwebt jetzt nicht das Damoklesschwert darüber, dass es gar kein Bargeld mehr geben würde. Und auch so muss man sich mal gucken, selbst in so modernen Ländern wie den USA, wo da müssen wir nicht mehr über Bargeld reden, aber können wir über Schecks reden. Also wer kennt in Deutschland noch einen Scheck? Also wann hast du
das
letzte Mal
einen
Scheck?
Ja, das war hier, glaube ich, nie großartig.
Also in den USA werden ja auch von solchen Anbietern wie Diebold Nixdorf so Scheck-Automatisierungssysteme, wo die Leute halt dann alle 2 Wochen ihren Gehaltscheck bekommen, der dann automatisiert eingelesen wird und dann ausgezahlt wird in Bargeld, weil die Leute ja nicht mal ein Geldkonto haben, ne? Zum Großteil ein Bankkonto haben in den USA. Das ist ja, also wir dürfen das nicht über, das ist schon eine gewisse Hürde, dass Bargeld komplett verschwindet. Ich glaube auch, also Vertrauen spielt da nach wie vor ein Thema. Also ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, was meinst du?
Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, es wird noch lange dauern. Also es wird deutlich nach unten gehen. Also das Bargeld, was quasi im Alltag genutzt wird zur Zahlung, glaube ich, da wird die Tendenz weiter sinken, weil es einfach am Ende das Bequemste ist, mit der Karte oder mit dem Handy zu zahlen. Aber komplett verschwinden wird es, glaube ich, lange nicht. Und Deutschland wird da sicherlich auch noch eins der Länder sein, bei denen es länger dauert. Und am Ende muss man ja sagen, Totgesagte leben ja auch häufig länger, ne?
Definitiv. Also von daher, ich glaube nicht, dass wir heute im Podcast das Bargeld beerdigen können. Und ich glaube auch so danach, dass es nicht verschwinden wird. Deswegen lass uns doch mal so auf digitale Zahlungen schauen. Das ist ja ein super spannendes Thema. Technologisch auf alle Fälle. Also wir hatten jetzt hier schon Handy, Karte natürlich, alles was per NFC, also Uhr haben wir beide bestimmt auch schon gezahlt, gehe ich mal schwer davon aus. Gibt das so smarte Ringe schon, was man da alles so machen kann. Das finde ich schon spannend. Und natürlich das Abheben vom Bargeld ist ja auch lästig. Also diese Dinge sind ja vor allem super bequem, super schnell.
Ja.
Und man hat auch den Überblick. Also tatsächlich lasse ich mir auch keine Quittung irgendwo mal geben, auch nicht im Restaurant. Ich sage, ich hab's ja da. Ne? Ich weiß ganz genau, wann ich wo dann was ausgegeben habe. Und kriege ja auch noch eine SMS drauf aufs Handy, dass ich das gerade gezahlt habe. Dankeschön. Als Reminder, wenn man bezahlt hat, nochmal so als Schmerz hinterher, aber gut.
Ich muss sagen, ich habe regelmäßig, wenn ich mit dem Handy zahle, kommt mir der Gedanke durch den Kopf, die meisten Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was da passiert in dem Moment. Ne? Also es ist schon eher schon eine relativ futuristische Sache. Ne, man hält sein Handy da dran und plötzlich wird
so ein bisschen
wie in
zu alten Computerspielen.
Natürlich kann man das technisch alles erklären und nachvollziehen mit NFC und es ist natürlich auch alles entsprechend verschlüsselt und sicher. Aber das ist doch schon relativ Hightech, ne? Also dass man da hingeht und damit bezahlen kann. Und ich bin halt auch der Meinung, also du hattest es schon erwähnt, ne? Es gibt immer noch Orte, wo man teilweise dann nicht mit Karten zahlen kann. Also das wäre eine Sache. Ich bin ja nicht Freund von Verboten oder Geboten, aber dass man das verpflichtend machen könnte, dass man zumindest überall mit Karte zahlen kann. Meinetwegen beides, bar und mit Karte. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, dass wir uns aber da an vielen Stellen hinbewegen. Gerade ich hatte ja vorhin so meine Kirmes, das ist ja die Kerwa, die Kirchweih in Süddeutschland. Wenn ich sage Kerwa, weiß ja keiner, was damit meint, selbst Kirchweih nicht, aber das ist eine Kirmes. Da bin ich gespannt, jetzt im Oktober, da werde ich einen Abstecher wieder nach Nürnberg machen auf die Fetter Kerwa, auf die Fütter Kirchweih, für alle Nicht-Franken. Und das ist praktisch so wie hier in Paderborn, die Bodifest. Oder ich glaube, das ist tatsächlich in Süddeutschland auch das drittgrößte Fest, so nach der Wasen und der Wiesen.
Okay.
Also relativ groß. Und da bin ich mal gespannt, ob wir letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, letztes Jahr konnte ich nicht, aber vor zwei Jahren war ich das letzte Mal dort und dann konnte man schon an ein paar Buden, so vereinzelt auch schon, hatten die so irgendwie so ein Zahlungssystem. Und wenn du das wirklich nur hinhältst und es wird sofort abgebucht, du musst keinen PIN eingeben, du musst nicht deine Karte rausholen und dergleichen, dann geht's auch viel, viel schneller als mit Bargeld, ist viel, viel sicherer, auch für die Verkäufer, die nicht, also gerade da ist ja Falschgeld und so ein Riesenthema.
Ja, und du musst
viel halt einfach abzuwickeln. Ne?
Das ist tatsächlich ein Punkt, den man auch häufig unterschätzt. Ne? Die Kosten, die entstehen, wenn du mit Bargeld hantieren musst. Klar. Natürlich, bei der Kartenzahlung entstehen natürlich für den Handel auch Kosten, gerade wenn es jetzt um Thema Kreditkartenannahme von verschiedenen Anbietern geht. Das ist ja teilweise der Grund, warum manche tatsächlich keine Kreditkarten annehmen, was auch eigentlich mittlerweile heutzutage im Jahre 2025 echt, da komme ich mir vor wie im falschen Film, wenn du mit Karte zahlen kannst, aber nicht mit Kreditkarte.
Ja.
Also ich finde, da müsste sich in Deutschland schon noch was tun. Also das ist einfach Teil des Zahlungssystems. Das sollte man unabhängig davon, ob das jetzt höhere Kosten für den Händler sind, am Ende des Tages willst du ja, dass der Kunde bezahlen kann, ne? Und wenn man sich jetzt mal anguckt im Ausland, ich war im Urlaub in Slowenien, in Kroatien beispielsweise, das ist der Standard. Ne? Jeder zahlt so, du kannst fast überall so bezahlen. Und ich finde, das ist auch irgendwo ein Gefühl von Freiheit, ne? Dass du, egal in welches Land du gehen kannst, zack, Handy auflegen, fertig. Natürlich, einige ist es vielleicht dystopisch, weil sie Angst haben, dass dadurch Kontrolle entstehen kann. Und das ist natürlich auch ein berechtigter Einwand, ne? Zu sagen, ist nicht, weil man was verstecken will, sondern weil Privatsphäre an sich ein hohes Gut ist und weil es schützenswert ist und man eben nicht das Tor öffnen sollte für etwaigen Missbrauch des Ganzen. Ich kann das schon in Teilen nachvollziehen, aber da werden wir sicherlich gleich drauf kommen, wenn es um das Thema Krypto nochmal geht.
Aber ich sag dir mal die größte Gefahr, die ich beim digitalen Zahlen, weil ich habe die noch nicht erlebt, aber ich habe mich damit schon auseinandergesetzt, ist Folgendes. Du hast ja praktisch in der Regel eine Kreditkarte hinterlegt oder auch hinter PayPal, Apple Pay. Und wenn du Pech hast du immer dieselbe Karte hinterlegt. Das darfst du auf keinen Fall tun. Also du brauchst mindestens...
Oder du brauchst ein hohes Limit.
Nein, weil selbst wenn sie... Es gibt ja auch Kreditkartenbetrüge und dann musst du eventuell deine Karte sperren.
Ja.
Also die Banken sperren deine Karte, wenn sie irgendwas detektieren, unregelmäßig. Mhm. Dann sperren die Karte und in dem Moment, wenn du alles auf eine Karte laufen hast, so wie bei mir, der auch noch ein Elektroauto fährt, der kommt dann nicht mal mehr von A nach B. Also du kannst ja nicht mal mehr laden. Also du hast gar keine Chance mehr. Du bist praktisch, du kannst dann auch bei gewissen Zahlungsanbietern, auch unter bei Tesla, dann nicht so einfach eine Karte wechseln in dem Moment. Ne? Mhm. Das ist dann wirklich, du kommst nicht mehr weg. Ne? Also du hast dann wirklich ein Riesenproblem. Und seitdem, deswegen, das ist vielleicht der einzige Tipp für heute, mitnimmt, dass man wirklich die Karten, also dass man mindestens zwei verschiedene Karten sich versucht anzulegen, damit man eine Notfallkarte hat und die vielleicht auch irgendwo hinterlegt. Oder zum Beispiel auch, wenn man E-Auto hat, dass man nicht alles mit, dass man mindestens sowieso zwei Ladekarten oder zwei Ladeoptionen hat und die nicht auf dieselbe Karte haben.
Mhm.
Weil dann bist du wirklich eigentlich dann kannst du nicht mehr laden, ne?
Da
gibt es auch kein Bargeld oder nichts. Ne?
Da habe ich tatsächlich auch noch nicht dran gedacht, aber ich muss zugeben, ich habe ohnehin mehrere Karten hinterlegt, schon eigentlich von Anfang an immer gehabt. Und das kann man dann nach Bedarf wechseln. Das ist auch natürlich mega komfortabel. Ne? Die Tatsache, dass du mit einem Klick sozusagen einfach auch zwischen den Karten hin und her schalten kannst. Aber natürlich, also man muss sich natürlich auch über neue Schwachstellen Gedanken machen, über neue Gefahren, wie das, was du gerade erzählt hast, das ist tatsächlich ja eine Gefahr, dass man dann plötzlich ausgeschlossen ist. Und im Gedankenexperiment haben wir es ja auch, sag ich mal, angedeutet gehört. Wenn wir irgendwann mal in ein System kämen, wo Zahlungen automatisch erfolgen, alle Zahlungen, dann hast du natürlich das Problem, dass du irgendwann, wenn du nicht aufpasst, ist dein Konto schnell leer. Das ist ja häufig auch ein Argument, was Leute gegen Kartenzahlung einwenden, dass du halt nicht siehst, wie dein Geld quasi weniger wird. Das ist sicherlich einfach auch eine Frage der Selbstdisziplin. Bei Bargeld ist es halt einfacher, wenn das Portemonnaie leer ist. Ist es ist
leer, ne? Genau.
Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ich habe schon solche Fantasien gesehen von Transponder im Handgelenk, dass man damit zahlen kann. Ich glaube, einer hat das auch mal gemacht als Experiment. Ne? Also technisch ist das natürlich ist das möglich über NFC. Ob das in der Kreditkarte ist oder unter deiner Haut, das ist dem Lesegerät dann an der Stelle egal. Aber das ist, glaube ich, noch in weiter Ferne.
Ja, ich denke, es wird am Ende des Tages darauf hinauslaufen. Ich meine, das sieht man ja auch schon so. Ich meine, wir beide spielen ja auch gerne Computerspiele. Und wenn man so ein paar Spiele guckt, dann sieht man auch, dass eigentlich das Thema in den Visionen bei den meisten ist, dass es sich immer mit deiner Identität immer stärker verschmelzen muss. Ne? Also klar, Fingerprint, also Fingerabdruck kann ein Thema werden oder Iris-Scan, also Augenscan oder sowas könnte ein Thema werden oder was auch immer. Ich glaube schon, dieser absolute Nachweis der Identität, das ist natürlich ein Sicherheitskriterium, ist aber natürlich dann der völlige Loss der Anonymität das dahinter, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Aber das könnte die nächste Stufe des, ich würde gar nicht sagen bargeldlosen Zahlen, des mediumsfreien Zahlens, weil es praktisch auch nicht keine Karte mehr hinterlegt ist oder was auch immer, sondern das ist praktisch dein persönliches Konto, was vielleicht dann mit deiner, ich will es jetzt nicht, ne, mit deiner persönlichen Steueridentifikationsnummer, du hast dein Konto irgendwo angelegt und es gibt nur das eine und das wird dann darüber alles abgewickelt, was du an Kosten hast und das, so ein bisschen war das ja im Szenario schon so, ne?
Ja, vor allem, also was ich an dem Szenario erschreckend finde, ist das, was dann nicht gesagt wird, nämlich wenn so ein System existieren sollte, das wirklich automatisch Leistungen abbuchen kann, die du empfängst, ne, sei es der Weg, die Gehwegmaut, dann reißen sich natürlich alle Anbieter darum, möglichst viel von deiner Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, es wäre eine weitere Incentivierung für das Thema Attention Economy. Und ich finde, da sind wir gut beraten, wenn wir am Ende des Tages immer noch selber entscheiden müssen, welche Zahlungen wir tatsächlich vornehmen oder nicht, auch wenn wir dann vielleicht mal die eine oder andere Mahnung ins Haus kriegen für die zu spät erfolgte Zahlung. Aber das ist tatsächlich, das war bei dem Gedankenexperiment so ein düsterer Gedanke, der mir gekommen ist. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten jetzt schon auch digital. Wir sprechen ja die ganze Zeit über Karte und über NFC, aber ich glaube, das sieht teilweise regional auch anders aus, ne? Du bist ja viel unterwegs. Was gibt's denn da so für andere Zahlungssysteme, die vielleicht digital sind, aber anders als wir sie kennen?
Ja, tatsächlich. Das hat mich schon immer fasziniert, dass, also wie gesagt, in den USA man da schon seit 20 Jahren so Kreditkarten, USA sowieso nochmal, gibt's ja bestimmte Begriffe, aber gerade so in China ich war nicht dort, aber ich habe es jetzt tatsächlich öfters gesehen und auch erzählt bekommen, dass man praktisch durch die Supermärkte durchläuft und praktisch an den Produkten, die du kaufst, QR-Codes dran sind und man scannt dann praktisch mit dem Handy diesen QR-Code ein, die Zahlung wird sofort ausgelöst und du packst das praktisch dann in deine Tasche. Also du gehst gar nicht mehr in eine Kasse oder wo du dann es gesammelt ausdrückst. So ein bisschen gibt es das hier ja auch schon bei einzelnen Händlern, wo du praktisch so ein Scan-Gerät hast an deinem, an deinem Einkaufswagen. Genau, in Paderborn gibt es das auch in ein, zwei Läden. Da machst du aber immer noch am Ende des Tages, gehst du immer noch zur Kasse und bezahlst dann. Ne? Das wird praktisch mit dem QR-Code ist das praktisch alles komplett ausgelöst und du hast es in dem Moment gekauft und nicht dieses im Moment, wo du an der Kasse bist. Das wäre ich weiß nicht, für meine Frau mich wäre schwierig, weil wir immer noch an der Kasse uns tief in die Augen schauen, ob wir das jetzt wirklich kaufen oder nicht. Das ist auch manchmal noch eine härtere Diskussion, da müssen wir noch Leute vorbeilassen. Aber also das ist schon spannend mit diesen QR-Codes in Indien, was ja eigentlich ein Land ist, was technologisch, sag ich mal, gesellschaftlich ja eigentlich total auf der Überholspur gerade ist. Ne? Also mit dem Wahnsinnstempo und natürlich auch gewisse Legacy nicht hat. Also wir haben ja hier alles ja in so einem, auch wie bei Telekommunikation, auch beim Bezahlsystem mit den Banken ist ja aus einem Legacy-System heraus,
kommen wir gleich
was sich herausentwickelt. Also deswegen ist das ja ein spannendes Thema. Und da wird auch sehr viel mittlerweile mit Apps bezahlt. Da gibt es diese Instant Payments. Und da habe ich neulich eine verrückte Zahl gesehen von 20 Milliarden Transaktionen in nur einem Monat. Also das ist schon verrückt. Und das war jetzt neulich erst gewesen sein.
Ich habe das auch jetzt die Tage gelesen. Ich glaube, die sind mittlerweile, ist das weltweit verbreitetste digitale Zahlungssystem? Vielleicht das, sogar irgendwie
genau, irgendwas also, war da. Ne? Es ist nicht verbreitet im Sinne in vielen Ländern.
Aber in der Anzahl der Zahlungen.
Das ist halt dort massiv.
Genau.
Und man muss ja überlegen, dass es halt massiv von diesen Leuten genutzt wird. Und 20 Milliarden, also muss man mal durchgehen, das ist ja verrückt, das müsste man jetzt mal aufrechnen, wie viel wir in Europa bräuchten, um 20 Milliarden Transaktionen auszulösen. Also da müsste jeder schon ein paar Mal einkaufen gehen im Supermarkt. Also man kriegt das schon zusammen, aber das allein mit einem System ist sehr spannend. Und dann gucken wir natürlich nach Deutschland, wo wir, glaube ich, jetzt viele Bezahlsysteme, die ich finde, alle am Anfang so ein bisschen belächelt wurden. So wie PayPal wurde am Anfang ja auch belächelt, auch Apple Pay wurde am Anfang eher belächelt, was will jetzt Apple mit so einem Thema. Und mittlerweile ist das wirklich Standard. Also du gibt's ja praktisch keinen Laden, wo du nicht ein Apple Pay oder ein PayPal-Konto hast. Und ich finde schon, dass die großen Banken, die traditionellen Banken, das Thema verschlafen haben oder sich das Thema, die Butter auch vom Brot haben nehmen lassen und sich da ein bisschen ausgeruht haben. Also man sieht halt doch, dass man mit digitalen Technologien noch in bestehende Märkte reingehen kann und sie auch komplett revolutionieren kann. Ich glaube auch nicht, dass sie die so einfach zurückerobern. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich eher belächle, wenn so eine traditionelle große Bank mit irgendeinem digitalen Dienst um die Ecke kommt, dann sage ich schon, oh mein Gott, ob das taugt, ne? Und funktioniert. Aber es ist schon krass. Also ich habe da wirklich, also es ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich habe schon großes Vertrauen in Apple Pay und es würde mich schon sehr wundern, wenn ich da bezogen werden würde. Das ist schon verrückt. Also wie schnell die auch Vertrauen aufgebaut haben. Schon eine gute Geschichte. Mittlerweile ist es auch so, dass in Europa natürlich man versucht, das Ganze auch zu beschleunigen. SEPA Instant gibt es. Ich habe auch selber das Gefühl, wenn ich eine Überweisung mache im Online-Banking, dass das wirklich also ruckzuck geht. Zumindest sagten das immer die Handwerker von mir.
Okay, ja, das kommt drauf an. Also ich glaube, hängt wirklich von der Bank auch ab. Ja. Also ich habe da auch schon leider immer noch teilweise, wo es Tage dauert, wo man sich denkt, das dürfte eigentlich nicht passieren.
Das habe ich nicht mehr. Also es ist wirklich zum Teil so, dass ich hatte es bei meinem Gärtner, der kam vorbei, hatte mir mittags so, der wohnt im selben Ort, hat mir die Rechnung gegeben, er ist jetzt mit deren Sachen fertig, dann habe ich das überwiesen und dann rief er, habe ich den 2 Stunden später beim Spazieren gegangen und gesagt, das Geld ist da. So, und hat gelohnt, weil es ja offensichtlich auch nicht bei allen Kunden so ist, dass sie so schnell überweisen oder das Geld überzahlen, das finde ich dann auch gutes Feedback. Es ist auch so, dass jetzt in Kürze, ich habe es nicht genau herausgefunden, aber ich meine, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres muss es verpflichtend werden für die Banken, in Sekunden Überweisungen auszuführen. Also manchmal glaube ich, dass ich kann es mir nicht vorstellen bei Online-Banking. Ich vielleicht dachte, es musste alles in einem Transaktionssystem eigentlich funktionieren. Aber wenn du die Überweisung, also wie mein Vater, der fährt noch zur Bank einmal die Woche und schmeißt die Überweisung ein,
dann
dauert das, glaube ich, schon nochmal länger.
Ja, vor allem, wenn du weißt, auf welchen Systemen das Bankensystem teilweise noch basiert. Ne? Es wird in großen Teilen sind das noch Zentralrechner, auf denen COBOL läuft. Das ist eine Programmiersprache aus den 60er Jahren, die damals eingeführt wurde, weil sie sehr ähnlich der natürlichen Sprache ist und sehr, also man muss sehr viel schreiben. Es sieht nicht aus wie normale Programmiersprachen. Es ist ein bisschen lustig, wenn man sich das anguckt. Und das ist so teilweise wirklich noch im Einsatz, ne? Und das wird so gemacht teilweise, ich weiß nicht, ob es in Europa noch so ist, aber in den USA, dass quasi über Nacht, also es wird eine Datei auf den Server hochgeladen, die wird ausgelesen und dann werden die ganzen Transaktionen vorgenommen über Nacht in den Zentralrechnern. Also wirklich sehr antiquiert und das alles zu modernisieren, das ist natürlich auch schon ein bisschen aufwendig. Die Programmierer, die mit dieser Programmiersprache
klarkommen,
die sterben aus, die sind noch gefragt. Ne? Also es muss, in keinem Feld ist das ein Einsatz. Ne? Die Sprache wird nicht mehr benutzt, aber da wird sie halt noch benutzt, weil sie noch existiert.
Und das ist halt das Problem mit Legacy, dass du nicht einfach sagen kannst, weg und wir machen neu, weil du also klar kannst du sagen, aber du musst halt das Alte fortführen, solange du die Bestandskunden hast.
Das ist halt unser Fluch.
PayPal, ne? Apple Pay und die alle halt eben nicht. Deswegen, ich glaube auch, um das Ganze auch zugute zu halten, ich glaube auch, dass in Europa viel an den Prozessen, was natürlich auch mit einer gewissen Bürokratisierung irgendwo einhergeht, aber ich glaube schon, dass man da versucht, gute Lösungen zu finden bezüglich Datenschutz, Offline-Funktionalität. Das sind alles Dinge, über die man ja auch denken muss. Ja. Ne? Und
was ist denn mit diesem digitalen Euro? Ich habe da, muss ich zugeben, das ist so ein Ding, das habe ich.
Ja, der digitale Euro soll ja kommen, ne? Der soll ja praktisch als Währung kommen. Ich kenne das auch nur aus den Nachrichten, dass das praktisch auf dem Weg ist. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so lange hin. Und ich glaube, es gibt auch gar keine großen technischen Hürden mehr dafür.
Aber was unterscheidet dann den digitalen Euro von der Zahlung mit Überweisung-App?
Der soll ja quasi, und ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen sprechen über Kryptowährung, der soll ja praktisch auch in diese Richtung abgesichert sein, ne, mit einer Art Blockchain, also Blockchain ist nochmal ein Thema für sich, da können wir gleich drüber sprechen, aber praktisch mit einem digitalen Kassenführungssystem. Ne? Und ich glaube schon, dass das ein richtiger Weg ist. Vielleicht ist es aber auch ein Hype-Thema und wird nie richtig zum Zuge kommen, so muss man ehrlicherweise auch sagen. Ich kann mir aber vorstellen, für gerade Transaktionen, wo gar kein Geld jetzt zwischen Privatpersonen sind, dass sowas natürlich total wichtig ist und ich glaube auch ein ganz großes Thema. Ich persönlich finde immer, was du gesagt hast, das ist auch sehr spannend, wie schwierig das mit dem Bankensystem ist, wenn man, also was man mitbekommen hat, wenn man diese Sanktionen jetzt im Beispiel des Russland-Angriffs auf die Ukraine, wie schwer es dann war auch oder ist nach wie vor wirklich wirkungsvolle Sanktionen im Geldsektor durchzusetzen, weil du im Prinzip nur das ganze System abschalten kannst oder da rauszunehmen. Also es ist auch offensichtlich alles gar nicht so einfach, weil das über Jahre verflochtene Systeme sind, die dahinter sind. Also alles, glaube ich, ganz spannend und deswegen glaube ich, dass gerade so neue Dinge gute Chancen haben, erfolgreich zu sein, wie die schon von mir besagte Blockchain.
Ja, das ist sicherlich das Thema, was am meisten nach Zukunft schmeckt heute in der heutigen Folge. Und ich bin jetzt, muss ich dazu sagen, ich bin auch nicht so mega tief in dem Thema drin, aber ich habe mich im Vorfeld da schon schlau gemacht. Ich habe mich auch mit einem Kollegen zusammengesetzt, der tatsächlich relativ lange schon was im Bereich insbesondere Bitcoin macht. Und danke nochmal dafür, Hendrik. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen. Aber erzähl mal, was weißt du denn über Kryptowährungen, Roman?
Also so ganz ahnungslos. Also ich bin, wie gesagt, kein Krypto-Investment-Mensch, aber so ganz ahnungslos sind wir nicht, weil man sich natürlich allein technologisch damit interessiert. Und Blockchain war so die letzten Jahre auch so eine Sau, die durch gefühlt jede wissenschaftliche Diskussionsrunde von Rang geführt wurde, damit jeder auch wusste, was eine Blockchain ist. Und im Grunde genommen ist das, wie ich sagte, so eine Art digitales Kassenbuch. Und weil das Ganze letztlich aber nicht auf einem Rechner irgendwo zentral läuft, sondern auf vielen Rechnern so verteilt, die dann das speichern und verifizieren auf eine schon technologisch anspruchsvollen Art und Weise, sodass das Ganze praktisch mit Kryptographie gesichert ist. Und deswegen auch die Kryptowährung, die letztlich dahinter dann über so eine Technologie dann aufstellen kann und anlegen kann, kann man diese ganzen Einträge, die dort geschrieben sind, gar nicht nachträglich verändern. Also sie sind praktisch in diesen Blöcken wie fest verankert und gelten daher als fälschungssicher. So in der Theorie, in der Praxis kommt natürlich wieder auf Feinheiten, wie das Ganze auch passiert und mit welchen Möglichkeiten und wie das verlaufen ist. Aber das ist schon so der grobe Weg. Aber ich hat ja schon im Vorfeld, hatten wir schon diskutiert, fänd's, bei der Folge, glaube ich, bist du fitter und deswegen würde ich mal sagen, ich setze mich mal bei dir in die Vorlesung und prüfe mal, wie gut du erklären kannst, was eine Blockchain ist, ne, und warum das Ganze eigentlich Kryptowährung heißt.
Ja, ich sehe meine Lohnsüte schon dahin schmelzen. Aber du hast ja die zwei wesentlichen Punkte schon angesprochen, also Blockchain und Kryptographie. Und deshalb lass uns da mal ein bisschen in die Hintergründe eintauchen. Also erstmal zu dem historischen Hintergrund. Die Idee für die erste Kryptowährung, nämlich Bitcoin, die stammt aus einem White Paper, das wurde 2008 veröffentlicht. Und das Interessante, finde ich, ist dabei von einer Person namens Satoshi Nakamoto. Aber man weiß nicht, ob das eine echte Person ist. Also diesen Satoshi Nakamoto, man weiß nicht, wie, ob es ein Mann ist, wie er aussieht, ob es eine Person ist, ob es mehrere Personen sind. Es gibt verschiedene Theorien dahinter. Es ist also sehr, sag ich mal, mysteriös. Aber diese Person oder mehrere Personen, die dahinter stecken, die haben das dann auch umgesetzt, technisch. Also die haben die erste Implementierung des Blockchain-Standards dann vorgenommen, also diese Referenzimplementierung. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist letztendlich im vereinfachten Fall wie eine öffentliche Buchführung, die unveränderbar ist. Das heißt, du trägst ein, von welchem Konto wie viel Bitcoins auf ein anderes Konto übersendet werden. Und das heißt Blockchain, weil es eben eine Kette von Blöcken ist. Also ein Block ist eine Sammlung von Transaktionen und begrenzt tatsächlich durch die definierte Speicherkapazität. Ein Block ist definiert als ein Megabyte und da passen halt entsprechend viele Transaktionen rein und die werden Stück für Stück aneinander gehängt. Und zwar ist es so, es gibt so einen Takt, also alle 10 Minuten wird ein neuer Block geschaffen in der Blockchain und das Ganze funktioniert tatsächlich über kryptografische Verfahren, nämlich Verfahren, die normalerweise auch für das Thema Verschlüsselung eingesetzt werden. Bei Blockchain ist es so, es gibt zwei wesentliche Mechanismen im Bereich der Kryptowährung. Also es gibt noch mehr, aber das sind die zwei hauptsächlichen, nämlich das Thema Proof of Work und Proof of Stake. Und bei Proof of Work geht es darum, dass diejenigen, die sich an diesem Blockchain-Netzwerk beteiligen möchten, die sogenannten Miner, die können kryptografische sozusagen Rätsel lösen. Also mathematische Rechenaufgaben, die durchgeführt werden müssen, Lösungen für eine mathematische Aufgabenstellung muss gefunden werden. Das erfordert sehr viel Rechenleistung. Und derjenige, der quasi diese Rechenaufgabe lösen kann, dafür braucht er halt einen großen Hardware-Einsatz, der darf dann den nächsten Block dranhängen. Und dafür bekommt er dann eine kleine Gebühr, die man quasi bei der Transaktion zahlen muss. Und das war halt auch der Grund, warum ein Hype ausgebrochen ist um das Thema, weil nämlich man letztendlich zu Anfangszeiten rein mit Rechenleistung und in dem Preis von Strom und der Energie sozusagen Bitcoins schürfen konnte. Genau. Ja. Und das ist, wie gesagt, bei Bitcoin ist es Proof of Work. Das heißt, die Lösung dieser Aufgaben erfordert sehr viel Rechenkapazität. Bei anderen Kryptowährungen ist es so, dass man beispielsweise statt diesen sehr komplexen Rechenaufgaben einfach ein Pfand abgeben kann und dann die Höhe des Pfandes darüber entscheidet, wer sozusagen den nächsten Block schreiben kann. Man muss trotzdem diese kryptografischen Verfahren durchlaufen, aber das ist dann nicht mehr so rechenintensiv. Und ja, Bitcoin, habe ich schon gesagt. Bitcoin ist, sag ich mal, die bekannteste Kryptowährung, aber es ist natürlich nur eine von sehr, sehr vielen mittlerweile.
Welche gibt es denn noch?
Also bekannt sind zum Beispiel Ethereum oder Solana ist jetzt auch vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Aber es gibt eigentlich unzählige. Es gibt, glaube ich, geschätzt 20.000 verschiedene mittlerweile.
Kann man ja auch selber, also es gibt ja auch Leute, die dann selber praktisch, es geht ja schon auch um das Glaube an diese Währung, ne?
Ob die dann technisch gesehen kann man sowas auch selber machen, ist dann natürlich die Frage, ob das überhaupt tragfähig ist. Und du sagst es gerade, der Glaube an das Ganze. Und das ist tatsächlich auch, das war auch ein wichtiger Hinweis. Also man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen nämlich denjenigen, die aus Überzeugung angefangen haben mit Bitcoin, und vielen leider, die, sag ich mal, auf den Zug aufgesprungen ist und auch wirklich, ich will nicht sagen, dass sie den Markt kaputt gemacht haben, aber es wurde viel Schmuh damit getrieben. Wir hatten auch zwischenzeitlich das Thema NFTs. Das war auch eine Anwendung auf der Blockchain, wo man quasi digitale Kunst mit verkaufen konnte. Ist auch nie zum Fliegen gekommen und letztendlich, was ein Rohrkrepierer, muss man sagen. Aber dieser Glaube an Bitcoin, das finde ich das Faszinierende daran ist, weil es ist im Kern eine dezentrale Währung, wo kein einziger eine Hoheit drüber hat. Das heißt, kein Land, keine Regierung kann entscheiden, was jetzt mit dieser Währung passiert, sondern es ist ein Geflecht, ein internationales Geflecht aus Rechnern sozusagen, die das Ganze tragen. Und dadurch ist es natürlich, sag ich mal, erstmal sehr unabhängig und im Kern auch anonym, sofern du quasi nicht weißt, wem eine Wallet-Adresse gehört. Also man hat solche digitalen Wallets, digitale Brieftaschen, auf die man dann, auf deren Adressen man quasi Bitcoins schicken kann oder andere Kryptowährungen schicken kann. Und das kann halt also wirklich anonym sein. Ne? Also es ist sehr vergleichbar tatsächlich mit Bargeld, nämlich du kannst quasi Geld hin und her schicken. Das geht dann auch relativ flott, aber allerdings nicht so flott, wie ich ursprünglich gedacht habe, dadurch, dass es diese Taktzeit gibt. Also es gibt, man muss schon mit Wartezeiten rechnen. Ja. Aber innerhalb von maximal ein paar Stunden ist das dann überwiesen. Es gibt mittlerweile auch Standards, die das Ganze beschleunigen, die quasi auf dem Bitcoin-Netzwerk nochmal aufbauen oder einige neue Kryptowährungen sind dann auch schneller. Aber im Kern fand ich halt diesen Unabhängigkeitsgedanken sehr spannend, ne? Dass man sagt, wir schaffen uns unser eigenes Geld. Und ja, machen uns quasi unabhängig von den Finanzinstituten.
Genau, also der Gedanke von diesem, ich habe mal dieses Papier, was diese Grundlagen ja vor 2008 ja beschrieben hat, das habe ich tatsächlich mal so überflogen, weil ich das eigentlich ganz spannend fand. Mhm. Und da sieht man viel, dass dieser Gedanke, deswegen ist, glaube ich, wahrscheinlich das auch ein Kollektiv, was das geschrieben hat, also dieser Satoshi Nakamoto, dass es die Person tatsächlich nicht gibt, sondern dass es ein Kollektiv ist. Aber es ist schon viel mit dem Glauben und es ist auch schon, also es war halt die Basis auch für, oder ist noch die Basis für gewisse Spekulationen. Mhm. Das sind ja auch so verrückte Dinge. Es ist ja auch eine begrenzte Anzahl an Bitcoins. Also es gibt jetzt immer weniger Bitcoins, die du minen kannst. Und dementsprechend ist das, brauchst du immer mehr gewisse Rechenpower und das dauert dann zum Teil auch dann einfach wahnsinnig lange. Was ich spannend fand, ich habe das mal schon länger verfolgt, El Salvador. El Salvador hat Bitcoin als Währung eingeführt, mittlerweile aber wieder abgeschafft. Ja. Weil es tatsächlich nicht so handhabbar war im allgemeinen Alltag. War vielleicht dann auch ein bisschen wieder so ein Gag, aber Also tatsächlich ist es schon noch eine spannende Frage, wohin es geht bei diesen Kryptowährungen, aber sie werden wahrscheinlich nicht verschwinden. Das kann man auch mit ziemlich großer Sicherheit sagen.
Was ich vor allem spannend finde, ist, der Grundgedanke war ja wirklich unabhängige Währung und auch die Anonymität zu nutzen oder zu wahren oder besser vielleicht, sag ich mal, die Privatsphäre zu schützen. Bei Bitcoin ist es ja ehrlicherweise so, die wenigsten nutzen das als Zahlungsmittel, einfach weil es so eine enorme Wertsteigerung jetzt im Verlaufe der Jahre gegeben hat. Das ist halt schon, also es gibt halt Leute, die haben irgendwie vor 10 Jahren oder noch früher sich eine Pizza mit Bitcoin gekauft. Mhm. Und wenn du jetzt rechnen würdest, was das wert wäre, was er damals ausgegeben hat für die Pizza, dann die Leute ärgern sich ja schwarz. Aber deshalb, das ist, sag ich mal, so ein bisschen die bittere Pille, die, wenn ich darauf schaue. Du kannst so ideologisch sein, wie du willst. Am Ende nutzen es viele Leute halt als Investition.
Man hätte es eigentlich noch, also was spannend wäre, wäre nochmal diese Währung einfach in der Wertsteigerung und im Wertverfall einfach zu sichern. Ne? Mhm. Dass man einfach sagt, okay, das steigert nicht. Kennst du diese Geschichte von dem, ich habe das mal irgendwann gelesen, dass irgendeiner hat doch mal Bitcoins auch gemeint und hat dann seinen Rechner irgendwie, ich weiß nicht, aus Versehen oder so, aber weggeschmissen auf so eine Müllhalde und jetzt darf aber nicht, kommt da nicht dran und irgendwie, das sind das 100, also weiß ich was, über 100 Millionen Euro. Ja. An Wert und er versucht irgendwelche Genehmigungen zu bekommen, dass er die danach suchen kann nach seinem alten Rechner, um an dieses, hat er praktisch irgendwie, weil ich weiß gar nicht, ob das in Großbritannien, ich habe es nur noch so ganz vage im Kopf, vielleicht weißt du da mehr, fand ich also sehr faszinierend. Also wenn er da drankommt, hat er mittlerweile schon so viele Millionen investiert, weil er natürlich Investoren hat, die ihm helfen, an diesen Computer ranzukommen, genau. Dass ihm vielleicht noch eine Million übrig bleibt. Das hat er sich wahrscheinlich schon versprochen. Ja. Aber fand ich eine krasse Geschichte und zeigt die Absurdität dieser Wertsteigerung.
Ja, einerseits die Absurdität, aber es zeigt quasi auch die technischen Eigenheiten dieser Währung. Nämlich anders, also beim Bargeld ist es ja im Prinzip auch so, du kannst es verlieren. Ne? Ja. Es kann dir keiner sozusagen zuordnen, dass es dein Bargeld war. Bei Bitcoin ist es so, der Zugriff auf dein digitales Wallet, auch bei anderen Kryptowährungen, ist verschlüsselt. Das heißt, du brauchst quasi zur Entschlüsselung, meistens benutzt man da solche 21 Wörter. Und viele Leute, die packen das natürlich in Safe. Es gibt Leute, die lassen sich das auf Metall eingravieren, damit es auch feuerfest ist. Ne? Also für den Fall der Fälle, gerade diejenigen, die Bitcoins haben, die schon was wert sind. Ne? Also ich meine, ein Bitcoin ist ja mittlerweile extrem gestiegen im Wert. Das heißt, selbst wenn du vor 10 Jahren einen Bitcoin hattest, dann müsst ihr jetzt mal nachgucken, was der Bitcoin-Kurs ist. Bitcoin, schauen wir mal nach, was der Kurs heute steht. Ja, heute wäre der bei 97.000 Euro und 43, genau, und 28 Cent.
Das wäre eine teure Pizza, wenn du übrigens für einen Bitcoin eine Pizza gekauft hast. Aber es war so, ne? Ja, schon verrückt.
Genau. Und ja, natürlich, das finde ich das Faszinierende. Also du musst das natürlich schützen, ne, dieses Geld. Und es gibt auch verschiedene Arten der Wallets. Es gibt Software-Wallets, das heißt, du hast deine Transaktionen und die Bitcoins quasi in einer Software drin. Das ist insofern anfällig, als dass es da auch sehr viele Geschichten gibt, wie Leute über den Tisch gezogen wurde und denen das ganze Wallet leer gemacht wurde. Ne. Vor kurzem gab es eine Supply-Chain-Attack, also ein Entwickler wurde quasi ausgetrickst über eine Phishing-Attacke und die Leute haben Zugriff auf seinen Code bekommen, den er quasi öffentlich Open Source stellt und haben den verändert. Und die haben quasi Hintertüren eingebaut, dass alle, die quasi diese Softwarebibliotheken dann installieren, das waren sehr häufig installierte Bibliotheken, die man als Entwickler wahrscheinlich in fast jeder Software mit installiert, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt. Und das ist tatsächlich sehr faszinierend gewesen, wie das funktioniert hat. Da wurden auch sogar LLMs eingesetzt, nämlich LLM-Agentensysteme, die dann lokal auf dem Rechner liefen. Wenn die Leute diese Agenten selber genutzt haben, dann haben die halt angefangen, nach Bitcoin-Wallets zu suchen und tatsächlich dann die Bitcoin-Wallets leer gemacht. Ne? Und das ist tatsächlich im Gegensatz zu Bargeld. Sowas kann bei Bargeld, sag ich mal, über das Netz digital nicht passieren. Natürlich gibt es da andere Formen. Aber das eröffnet dann natürlich sehr viel neue Angriffsfläche. Deshalb setzen viele auf solche Hardware-Wallets. Also du hast dann wirklich eine Art USB-Stick beispielsweise. Den musst du einstecken, das dann entschlüsseln. Und nur dann kannst du quasi die Transaktionen tätigen. Und keiner kann dir das Wallet leer machen, wenn du es nicht am Rechner angeschlossen hast beispielsweise. Also das ist auch faszinierend, weil das ist schon eine neue Form, des Geldverlustes oder des Geldgewinnes, der dabei entstehen kann. Und ich glaube, also ich finde das ganze Thema spannend. Natürlich wird sehr viel, sag ich mal, Hype darum getrieben, sehr viel Schmuh und auch jetzt Trump mit seinen mit seiner Meme-Coin hat er auch ordentlich abgesahnt. Da merkst du halt, also für viele ist es tatsächlich jetzt erstmal weniger Ideologie, sondern es ist jetzt schnell der Weg zur schnellen Markt. Und er hat ja sehr viele Regularien erlassen, die dann es leichter gemacht hat. Und er möchte ja auch diese Strategic Bitcoin Reserve aufbauen. Und dadurch ist der Kurs dann halt auch nochmal sehr, sehr krass gestiegen.
Das ist ja das, was er macht. Ne? Er macht gut, das wollen wir jetzt nicht über Trump sprechen, wie er maximales Insidergeschäft ist, das, was eigentlich in den USA passiert. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber was ich als Kritikpunkt immer wieder gehört habe bei Blockchain, beziehungsweise vor allem auch bei Bitcoin, ist dass das wahnsinnig viel Energie kostet. Das muss ja praktisch immer gerechnet werden, gemeint werden, ständig, die ganze Zeit. Hast du da mal irgendwie mal Infos bekommen, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt ein bisschen übertriebener?
Ich fand die Zahl schon vergleichsweise hoch, ne? Also es sind wohl 0,5% des weltweiten Energieverbrauchs.
Für den Stand jetzt schon. Also würde man jetzt komplett hochgehen, geht das natürlich massiv nochmal hoch, ne?
Das ist tatsächlich, von einem gesamten Energieverbrauch auf der Welt hat Bitcoin 0,5% Anteil. Also es ist quasi unter einstellig, aber das ist ja trotzdem eine Riesenmenge an Energie, die da dafür verbraucht wird. Ich habe aber auch gleichzeitig dann versucht herauszufinden, wie es denn mit dem klassischen Finanzsystem ist, weil man muss es ja irgendwo gegenüberstellen. Das ist sehr, sehr schwer möglich, weil du hast halt im klassischen Finanzsystem, du hast so viele Dinge, die da natürlich von den Gebäuden, von der Infrastruktur, um das zu betreiben, von den Leuten, die irgendwo arbeiten und dann auch zur Arbeit fahren. Also wo fängst du da an? Ja. Ne? Und ehrlicherweise muss man sagen, Bitcoin ist ja jetzt nicht so groß wie das klassische, das klassische Finanzsystem. Das ist aber bei Bitcoin insbesondere so, weil es halt dieses Proof-of-Work-Verfahren hat. Bei dem Proof-of-Stake-Verfahren ist es dann wieder anders. Dann ist der Energieverbrauch niedriger. Und das ist quasi auch eine Reaktion auf die viele Kritik. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn wir jetzt den Anspruch haben, dass wir sagen, lasst uns doch die Energieproblematik lösen, indem wir mehr Energiequellen, vor allem grüne Energiequellen, bauen, die wir ja ohnehin für andere Dinge brauchen. Und dann betreiben wir quasi dieses Bitcoin-Netzwerk durch grünen Strom. Und wenn solche Kryptowährungen irgendwann, sag ich mal, einen Großteil des Finanzsystems ausmachen würden, dann ist es vielleicht tatsächlich konkurrenzfähig und dann ist vielleicht am Ende wirklich weniger als der Energieverbrauch, den wir aktuell brauchen für das, sag ich mal, für die gesamte Betrachtung des Finanzsystems. Ne?
Ja, spannend. Lass uns vielleicht zum Abschluss auch nochmal nicht nur über Technologie sprechen, weil das war jetzt schon sehr, glaube ich, technologisch tief. Was es immer ist, wenn man über Blockchain spricht und über Bitcoin, ne, dass Bitcoin eher sowas wie das digitale Gold aktuell ist, kann man glaube ich schon sagen, was weniger eine Währung im Sinne von Bezahlen, sondern eine Währung im Sinne von Investment noch ist, aber grundsätzlich Kryptowährungen
aber
schon
spannend
werden.
Aber vielleicht abschließend, ich finde, das, was Bitcoin und andere Kryptowährungen ja machen, ist sehr schön zeigen, dass diese Technologie an sich funktionieren kann. Ne? Also es ist tatsächlich manipulationssicher, also um sowas zu manipulieren, du müsstest so einen riesen Aufwand betreiben, das ist unvorstellbar. Also es ist in der Theorie möglich, das zu manipulieren, in der Praxis
ja gut, man manipuliert das dann vorher oder nachher, ne? Dann
ja,
weicht man aus.
Nee, aber du müsstest ja weil diese Blockchain immer weiter geschrieben wird. Das heißt, du musst ja nicht nur einmal manipulieren, sondern du müsstest, um quasi denjenigen, den du austrickst, du musst dem ja weiterhin weismachen, dass du derjenige bist, der die richtige Blockchain hat, und das würde ja sofort abweichen.
Ja, genau.
Weil du ja durch die verteilte Rechner Infrastruktur. Du prüfst ja nicht nur bei einem Server die Bitcoin, sondern du prüfst idealerweise bei mehreren, und diese Abweichung wirst du spätestens nach dem zweiten Block feststellen, und das heißt, du müsstest quasi diese Fälschung müsstest du halt aufrechterhalten, und
das macht ja die Sache ja so spannend, ne? Dass man auch Blockchain oder das wesentliche Verfahren dahinter ist ja übertragbar auch auf Supply-Chain-Themen oder auf andere Bereiche.
Genau, und immer dann, wenn du irgendwelche Nachweise über Dinge brauchst, die nicht veränderlich werden.
Zertifizierung auch für Diamanten oder dergleichen zum Beispiel. Es wird mittlerweile auch schon gemacht oder überlegt zumindest.
Ja.
Also spannendes Thema. Aber lass uns trotzdem zum Abschluss mal über ein Thema sprechen, was eher vielleicht ethischer Natur ist. Ich hatte es ja schon vorhin gesagt, weil mich interessiert das wirklich, wie doch deine Meinung ist zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, weil das Schlagwort kommt das ja relativ schnell, wenn man auch über das Thema Geld spricht. Wie ist denn deine Meinung so zu dem Thema?
Ist auch spannend, weil es hat tatsächlich auch mit Kryptowährungen doch noch zu tun. Also grundsätzlich, ich muss sagen, ich war zu unterschiedlichen Zeitpunkten meines Lebens unterschiedlicher Meinung. Bis vor wenigen Jahren hätte ich noch gesagt, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir in Zukunft Bestand haben können, dass man dieses bedingungslose Grundeinkommen hat. Mittlerweile bin ich aber wieder davon weggekommen, weil ich auch selber festgestellt habe, dass ich ich persönlich aber auch den Anspruch habe, etwas zu leisten. Ich möchte etwas machen und ich möchte auch die Chance haben, etwas zu verdienen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, quasi mich auf die faule Haut zu legen, was es auch nicht heißt. Ne? Bedingungsloses Grundeinkommen heißt es ja eigentlich genau nicht, dass du quasi dich auf die faule Haut legst, sondern eigentlich ist der Gedanke ja häufig, man hat quasi so ein gewisses Grundpolster und den Rest kannst du dir dazu verdienen. Aber es gibt halt Studien, die jetzt gezeigt haben, dass tatsächlich das eigentlich nichts verändert. Also nichts verändert in deinen Lebensgewohnheiten, nichts verändert in dem, wie viel oder wie wenig du arbeitest oder wie zufrieden oder nicht zufrieden du bist. Und ich glaube, dass wir vielleicht an eine Art bedingungslose Grundeinkommen hinkommen werden, aber anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Also weniger, du bekommst jeden Monat eine Art Zahlung auf dein Konto, sondern Dinge werden einfach erschwinglicher. Die Grundlagen des Lebens werden einfach so günstig, dass jeder sich die leisten kann. Und dann sind wir de facto bei so etwas wie dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Bei den Verkehrsmitteln an als Beispiel, wo wir schon so Ansätze jetzt ja gesehen haben mit dem Deutschlandticket.
Ja.
Da bin ich bei dir. Ich war neulich Mittagessen mit einem, ich will es ihn jetzt nicht nennen, aber mit einem sehr bekannten deutschen Politiker, der eher aus der konservativen Ecke stammt. Und da kam er auch über das Thema über KI, haben wir über alles Mögliche gesprochen, natürlich dann auch zum Thema. Und hat er auch so von sich aus gesagt, also er versteht so langsam, was Precht eigentlich meint, Richard David Precht, wenn er über, der ist ja ein großer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, der bekannte Philosoph von Markus Lanz, wollte ich schon sagen, aber mit Markus Lanz zusammen ja auch einen guten Podcast macht und viel in Talkshows ist und sicherlich einer der bekanntesten Denker in Deutschland über solche Themen, das lange auch pusht, der mittlerweile auch sagt, also wir müssen auch ehrlich sein, bei dieser ganzen KI-Entwicklung werden wir nicht alle mitnehmen können, das haben wir auch schon diskutiert, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Und auch sagt, genau das bedingungslose Grundeinkommen kommt sicherlich auch irgendwann als Folge der technologischen Entwicklung in irgendeiner Art und Weise. Alleine, und das fand ich dann spannend, das hat der Politiker am meisten so mitgenommen, alleine damit wir die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern können, weil ansonsten, was passiert denn sonst? Und das fand ich einen spannenden Gedanken und hat sehr gut gepasst zu einem Buch, was ich neulich gelesen habe, und zwar Toxisch Reich. Das ist von einem der Blinkist-Mitgründer, Sebastian Klein, geschrieben. Das ist ganz spannend, weil der argumentiert jetzt ein bisschen anders als du sogar. Ne? Also er sagt natürlich, extremer Reichtum ist nicht ein ökonomisches, sondern ein gesellschaftliches Gift. Also da sind wir schon so bei dem Thema, was auch Precht sagt. Reiche können überproportional Einfluss nehmen, haben überproportional Einfluss auf Macht, auf Medien, auf die Strukturen. Und er sagt auch, dass das mit der Leistungsgesellschaft halt ein Trugschluss ist. In dementsprechend, weil wenn man sich anguckt, welche Menschen zu Reichtum kommen, ist es irgendwie bei 99% vererbt oder halt Beziehung und nicht geleistet. Das gibt's auch. Die werden dann die Beispiele immer angeführt, ne? Mhm. Aber das steht nicht im Buch
drin. Ja, aber zumindest nicht Reichtum in dieser Höhe, ne?
Nicht in dieser Höhe, also wenn wir wirklich von diesem extremen Reichtum sprechen.
Also das,
ne? So, und das ist ja das. Und deswegen, glaube ich, die Diskussion muss man differenzierter führen. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über, wir wollen was leisten und so viel verdienen, dass wir mit unserer Familie gut auskommen.
Genau.
So. Und im Gegenzug sitzen aber Leute da, das ist das, was er kritisiert, die halt auch, die stehen auch morgens auf und machen was, aber die haben so viel Geld, was sich vermehrt, was sich praktisch immer weitergegeben wird, was praktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist, sowohl das Geld als auch dieses System, und damit meint er vor allem Milliardäre im eigentlichen Sinne, dass das eigentlich nicht mehr Bestandteil ist. Und ich, da gibt es ja auch die politische Diskussion, jetzt wird ja wieder en vogue gemacht, Robert Habeck hatte ja schon geführt im Wahlkampf, dadurch hat er den Wahlkampf meiner Meinung nach wahrscheinlich verloren, obwohl ich sie gut finde. Was heißt denn Kapital und ist denn Kapital etwas, was man stärker besteuert oder nicht? Mhm. Und ich habe immer gelernt, Kapital ist das Geld, was für einen arbeitet und wenn etwas arbeitet, muss es eigentlich besteuert werden. So, ne? Das ist eine Meinung, die viele Konservative ja gar nicht so tragen, aber wenn man sich das jetzt immer weiter im Detail anschaut, dann sieht man, okay, das funktioniert nicht, weil ansonsten geht Geld aus dem Arbeitsmarkt immer wieder raus und passiert dort, also wo das Geld immer vermehrt wird, steuerfrei oder mit niedrigen Steuern und praktisch die arbeitende Bevölkerung, die leistet, die wird immer stärker besteuert und muss viel mehr schultern in der Gesellschaft als tatsächlich das andere. Deswegen ist es auch nicht so einfach mit diesen Steuervergleichen. Ich will das jetzt auch hier nicht in der politischen Diskussion oder ethische, aber ich fand, das Buch hat mich sehr bewegt und fand ich dann so einen sehr schönen Gegenentwurf, weil ich mich auch neulich mit Peter Thiel ein bisschen beschäftigt hatte. So tatsächlich so der wirklich deutsche Gegenentwurf von Peter Thiel, ne? Der sagt, also das müssen wir eigentlich tun. Wir dürfen nicht bei bestimmten Gruppen zu viel Geld, es geht nicht um eine Neiddebatte, es geht einfach darum, wo das Geld wirklich abstrus zu viel wird.
Ja klar, wo du einfach automatisch oder absichtlich und bewusst tatsächlich eine Kontrolle über große Teile einfach des politischen und gesellschaftlichen Lebens erhältst.
Und es geht auch gar nicht darum, dass man unterstellt, dass die Leute das tun, die das Geld haben, sondern es geht darum, dass diese Option da ist und das ist eben nicht demokratisch, das muss man ganz klar sagen.
Das ist
und Peter Thiel zieht die anderen Schlüsse raus und sagt, er ist ja super, weil das sind die Leute, die die Welt regieren.
Hm.
Ganz einfach. Und das ist dann das Gesetz des Stärkeren.
Ja, es ist schwierig, ne? Weil ich sehe das halt aus einer ganz anderen Brille. Ich sehe das eher aus der Brille, Leute, die ambitioniert sind, die wir hier haben, die gehen halt eher in die USA, um da zu gründen, weil es ihnen da leichter gemacht wird. Und das ist das, was ich immer bedenklich finde, wenn wir über, sag ich mal, Besteuerung von Kapital sprechen. Ich glaube, man muss das tatsächlich differenzieren und du musst auch in unterschiedlichen Kategorien denken. Nämlich das, worüber du sprichst, das ist ja, sag ich mal, das sind ja die Superreichen. Das ist ja unvorstellbar reich. Das ist ja da, wo niemand von uns jemals hinkommen wird. Und das finde ich, macht es so schwierig, weil das muss man ja voneinander trennen können. Und das ist in dieser ganzen Besteuerungsdebatte häufig ja nicht so. Da sprichst du dann ja über, sag ich mal, Jahreslöhne teilweise, die ja schon realistisch sind, die man schon irgendwann erreichen kann. Und du stößt dann quasi Leuten vor den Kopf, die eben nicht, sag ich mal, notwendigerweise die sind, die viel geerbt haben, sondern die auch aus eigener Leistung was bekommen haben. Und das ist dann aus meiner Sicht halt auch wieder nicht
der richtige Weg. Ich bin da auch zu wenig drin. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe sehr gut hingehört im letzten Wahlkampf Bundestags, was Habeck gesagt hat, der wirklich die Superreichen gemeint hat, ganz eindeutig. In der politischen Diskussion wird das natürlich dann relativiert, damit Angst geschürt wird, damit, sag ich mal, den Mittelstand oder die Mittelklasse trifft.
Ja, das ist dann
und ich habe auch das Gefühl, in der politischen Kompromisslösung trifft es dann am Ende des Tages auch. Ich habe da auch viele Beispiele, wo ich sage, hier, meine Güte, da wird man dann getroffen und ist nicht superreich. Also definitiv nicht, ne? Also in keinster Weise. Und das ist, glaube ich, etwas, was man differenzierter und mich würde mal wirklich eine objektive und differenzierte Diskussion da interessieren, weil ich glaube schon, dass das nicht als neidgeführte Debatte zu diskutieren ist, aber dass das beim Thema Geld und Zukunft des Geldes schon eine wichtige Rolle ist. Was ist das Verständnis und die Wertstellung von Geld? Und wenn das Weltbild so ist, wie ich sage mal das amerikanische, du kannst halt alles schaffen und kannst dich hocharbeiten, was nachweislich einfach nicht so ist. Das sind absolute Ausnahmen, an denen man sich natürlich hängt, weil jeder will auch der Messi im Fußball werden.
Du darfst nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen. Ne? Das, was wir in Europa und in Deutschland haben, ist, du belohnst halt Leistung auch nicht mehr. Ne? Also Meritocracy existiert hier in dem Sinne nicht mehr, sondern du schaffst halt natürlich dadurch, dass du versuchst, möglichst das jedem gerecht zu machen, was auch in vielen Teilen wichtig ist. Ne? Also gerade marginalisierte Gruppen nicht zu unterdrücken oder schlechter zu stellen, absichtlich. Aber du kannst dadurch nicht die Ambition, zerstören, die manche Leute haben, weil dadurch zerstörst du Innovation, dadurch zerstörst du den Nährboden, um auch Wohlstand zu schaffen. Und ich finde es tatsächlich ein schwieriges Thema, ne? Aber
das können wir mal tiefer legen, wenn wir über Investment sprechen, weil diese ganze Startup, Naivität, die manchmal so durchkommt. Am Ende des Tages, wenn du eine geile Idee hast, du Tommy Falkowski, und willst richtig was aufziehen, dann kann ich dir aber garantieren, wer daran mitverdient. An dem heutigen Tag, wer daran mitverdienen möchte oder sich daran investiert,
klar,
wo also du wahrscheinlich auch nicht Nein sagen wirst.
Das ganze Thema Venture Capital, natürlich.
Das sind die Leute, die dieses Geld momentan besitzen.
Genau.
Das heißt, allein an dieser Stelle haben die eine Option, die du als hartschaffender Leistner nicht so einfach hast.
Das
und
ist
deswegen,
ganz klar.
Ich bin bei dir. Ne? Also ich glaube, wir müssen das, glaube ich, festlegen und es ist aber wirklich eine schwierige Diskussion. Meine Erwartungsseite wäre eigentlich gewesen, dass die Politik das sauberer aufbereitet, weil es so wichtig ist, wenn man wirklich den Anspruch hat, als Hightech-Land sich vorne mitzuspielen. Und ich glaube, genau da verlieren wir uns in der Diskussion, was wir eigentlich wollen. Und das ist, glaube ich, das, was schade ist. Aber vielleicht die letzte Frage aus meiner Sicht an dich heute.
Ja, aber ein wichtiges Thema haben wir ja noch gar nicht angeschnitten.
Welches denn?
Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen Gedanken machen, sondern Sam Altman und Co. Haben ja noch neben OpenAI noch andere Eisen im Feuer.
Die Worldcoin, ne?
Genau, die Worldcoin. Und da kommt extrem vieles zusammen, was wir im Gedankenexperiment gehört haben, was wir jetzt auch andiskutiert haben, nämlich das Thema Kryptowährung mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen und vor allem mit dem neuen Gedanken, der Nachweis des Menschseins, nämlich Worldcoin ist ein Startup, das quasi eine eigene Kryptowährung hat und die haben vor allem ein Gerät entwickelt, das dein Auge scannen kann und quasi eindeutig identifizieren kann, dass es einzigartig ist. Und dann bekommst du quasi mit deinem Worldcoin Wallet den Nachweis, du bist Mensch. Und diesen Nachweis kannst du als Zertifikat nutzen, dann, das ist so zumindest der Gedanke in Zukunft, um dich als Mensch auszugeben. Weil natürlich Sam Altman arbeitet mit OpenAI an KI und KI-Agenten und hat die Vision, dass in Zukunft natürlich nicht nur Menschen unterwegs sind im Internet, sondern immer mehr KI-Agenten. Und wir Menschen uns halt ausweisen müssen als Menschen, vielleicht auch für exklusive Plattformen, auf denen man dann wirklich nur als Mensch kommunizieren kann. Und aktuell ist es so, diese Geräte, die Version 1 war so eine Kugel, eine größere Kugel, sieht auch futuristisch aus, da hast du einmal reingeguckt und dann hast du quasi dein Worldcoin Wallet freigeschaltet bekommen. Das gibt es jetzt auch in kleinerer Ausführung, aber das Krasse daran ist halt, aktuell ist es so, wenn du das machst, bekommst du jede Woche Worldcoins auf dein Wallet ausgezahlt. Du bekommst also, Stand heute, eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe keine Ahnung, was die Worldcoin gerade wert ist, ob die was wert ist, aber das ist quasi der Gedanke, ne, dass Sam Altman sich darüber Gedanken macht. Und er hat auch eine Studie finanziert zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, wo Leuten quasi dieses bedingungslose Grundeinkommen gezahlt wird. Und die Erkenntnisse waren relativ ernüchternd, glaube ich. Ne?
Das glaube ich auch. Ich kenne die Studie auch und das war auch einer der Punkte, weswegen man da skeptisch sein kann, definitiv bei dem Thema. Ich glaube auch, dass man das Ganze ja auch technologisch jetzt sich damit beschäftigt, weil wir eben bei dem Thema KI so viel Dampf drauf haben und gerade nicht wissen, wo die Arbeitswelt gerade hingeht. Und die Arbeitswelt ist nun mal mit Geld sehr stark verbunden, weil man arbeitet ja für Geld. Und also ich finde das so eine super spannende Zeit. Und ich denke jetzt mal so auch, ich glaube vor 2 Folgen hatten wir das Thema Zukunft der Arbeitswelt. Und ich glaube, wir können da ein bisschen jetzt hier ja andocken mit dem Zukunft, also Arbeit, aber wie wird bezahlt und was ist dann auch Leistung noch wert? Und da kommen die Themen auch zusammen. Deswegen, ich fand das also überhaupt nicht erstaunlich, dass Sam Altman da eigentlich in dieses Thema hineingeht, sondern das ist einfach nur konsequent. Also,
es wirkt sehr konsequent und es wirkt irgendwo düster, dystopisch. Auf der einen Seite erschafft er quasi die KI mit, die dafür sorgt, dass immer mehr automatisiert erfolgt. Auch jetzt gerade, wenn man auf Social Media guckt, auf X oder auf LinkedIn, auf Facebook, immer mehr Inhalte sind halt natürlich offensichtlich KI erzeugt und wir werden irgendwann davon überflutet werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich glaube, wir werden irgendwann alle so persönliche Filter brauchen, um das Internet noch zu benutzen, um das Ganze rauszufiltern. Ja, ja. Ähnlich wie ein Adblocker, quasi ein KI-Blocker vielleicht. Und auf der anderen Seite erzeugt er dann quasi die Lösung. Ne? Es ist so ein bisschen wie die Behauptung, Feuerwehrmänner würden Brände legen, um Feuer löschen zu dürfen. Also, aber andererseits muss man ja auch ehrlich sein. Also, es ist zumindest konsequent, sich Gedanken darüber zu machen, wenn du auf der einen Seite eine Technologie erschaffst, die Dual Use positive, negative Auswirkungen haben kann, dann vielleicht auch an einer möglichen technischen Lösung zu arbeiten.
Ich würde ja sagen, die Hoffnung ist der EU AI Act, aber das wollen wir heute nicht vertiefen. Da haben wir ja auch sehr unterschiedliche Meinungen, aber da gibt es Diskussionspotenzial, was wir.
Würdest du deine Iris scannen lassen für ein paar Worldcoins?
Aktuell nein.
Ich bin aktuell auch definitiv nicht mit dabei.
Nee, definitiv auf gar keinen Fall. Wenn man sich damit gut genug beschäftigt, kann man davon auch erstmal nur abraten. Aber trotzdem muss man es beobachten, wohin die Reise geht. Ich glaube, dass das Ganze nicht so spektakulär so alles oder dass das Ganze hier kälter gegessen wird, als es dann tatsächlich gekocht wird. Aber ich glaube schon, dass wir Veränderungen da haben werden, definitiv.
Ich hatte ja schon in der Folge auch mit der Arbeit gesagt. Also ich persönlich bin schon eher überzeugt, dass wir als Menschheit immer Dinge finden, die wir machen können, für die wir uns auch entlöhnen können. Das werden andere Sachen sein. Ne? Ich hatte ja das Beispiel vom Influencer gebracht oder vom YouTuber. Du siehst es jetzt bei Twitter, bei X tatsächlich auch. Ne? Also es gibt Leute, die fangen an, damit regelmäßig hohe Geldsummen zu verdienen, weil die halt diesen Auszahlungsmechanismus eingeführt haben, dass wenn du halt, sag ich mal, viele Follower hast, viele Likes bekommst, viele Interaktionen, dann kriegst du halt eine...
Deswegen bist du so viel auf X unterwegs.
Ja, ich bin leider noch nicht eligible. Ich wollte gerade sagen, also bei mir wird es noch lange dauern, bis ich überhaupt da in die Sphären komme. Ich bin aber tatsächlich eher aus Spaß an der Freude auch mit dabei, weil es ist halt meine Informationsquelle Nummer 1 im Bereich KI und Technologie. Und das ist und bleibt auch so. Das ist die absolute Informationsquelle. Egal, was du über Twitter und X sagen kannst. Eine Sache kannst du nicht sagen. Es ist die schnellste Informationsquelle. Die ganzen Leute aus der Branche sind halt da und unterhalten sich da.
Und eine Woche später ist es auf LinkedIn. Also es ist wirklich so zeitverzögert. Das ist tatsächlich so. Aber da will ich mich nicht ausnehmen, weil ich ja auch bei LinkedIn viel mache, weil es einfach ein bisschen nahbarer, persönlicher ist, aber sei es drum. Wenn du aber mal richtig viel Geld verdienen würdest in 20, 30, 40 Jahren, in was würdest du noch investieren? Was meinst du, was sind die Investments?
Da habe ich mir tatsächlich auch Gedanken drüber gemacht, lustigerweise, obwohl ich jetzt nicht besonders über viele Rücklagen verfüge, aber denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Dinge, sag ich mal, im Wert nach unten gehen, weil sie einfach Commodity werden, dann stellt sich natürlich die Frage, woran investierst du? Und ich glaube, eine Sache, die bleibt wertvoll, und das ist auf jeden Fall Land. Also wo darfst du etwas aufbauen? Wo kannst du etwas vermieten, verkaufen? Weil die Fabriken, die Sachen herstellen, müssen irgendwo gebaut werden. Die Photovoltaikanlagen, die wir brauchen für immer mehr Energie,
müssen irgendwo. Ja, Leute müssen irgendwo wohnen, ne?
Und das leben. Heißt, das wird wahrscheinlich tatsächlich eine gute Anlage sein. Ich meine auch, Bill Gates hätte relativ viel Farmland gekauft in den letzten Jahren. Mark Zuckerberg hat auch nochmal zugeschlagen. Und natürlich dann, sag ich mal, die Infrastruktur, die dann Dinge herstellt, also grundsätzlich auch Fabriken, die Dinge herstellen können, Rohstoffe, sicherlich Rohstoffe.
Energie,
genau, also in Windparks oder so, das könnte ich mir auch vorstellen. Also
ich war erstaunt, ich habe ja hier schon erzählt, dass ich mir Photovoltaik ja irgendwie auch durch unsere aller, ich glaube die zweite Folge war das, irgendwie da habe ich dann den Mut gefasst, jetzt wirklich, wie bei vielen Themen, muss ich sagen, also Organspendeausweis aufgrund des Podcasts, Photovoltaik, zweites E-Auto, das waren also Dinge, die irgendwie durch dann auch getriggert worden sind, viele andere Themen, KI-Bildung und so bei meinem Sohn. Aber ich muss wirklich sagen, so eine Photovoltaik war das, also jetzt rein von der Rendite her, eins der krassesten Investments einfach, was sich gerade so wahnsinnig lohnt, dass ich mich gefragt habe, warum habe ich auch gewartet? Ja, es ist
natürlich etwas, was sich halt amortisiert. Ne?
Also, wahnsinnig schnell, ne?
Genau. Und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen vermisse. Ich finde, das müsste viel stärker noch incentiviert werden, weil wir es einfach brauchen werden, unabhängig dessen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, weniger
mit der neuen Ministerin sprechen.
Weniger Energie werden wir nicht gebrauchen. Vielleicht stellen wir uns auch demnächst mal einen Mining Rig dann unter das Dach.
Ja, wir gucken mal. Also von daher hat mir wieder total viel Spaß gemacht. Echt ein Thema, wo ich mich eigentlich wirklich nicht so viel täglich mit beschäftige, mit Geld.
Ich auch nicht, ich fand es auch spannend, da tatsächlich zu recherchieren und vor allem auch mich darüber zu unterhalten im Vorfeld, weil es wirklich, es ist ein Thema, was Man sieht das so immer mal wieder aufploppen auf Twitter sowieso, ne? Da ist ja Krypto wird auch immer noch gehypt von vielen. Aber letztendlich ehrlicherweise, so im ganz normalen Alltag kommen wir damit doch tatsächlich immer noch wenig in Berührung. Wobei, eine Sache muss ich sagen, das fand ich ziemlich cool. In Kroatien habe ich gesehen, da hatten die so einen Automaten stehen. Da konntest du quasi Bargeld in Bitcoins wechseln, ne? Also.
Guck an. Mal schauen, was du da auf was dann bekommen hast.
Ja, ich habe mich aber nicht getraut, da was reinzustecken.
Ich werde auch noch vorsichtig, aber warte mal.
Roman, halt mal kurz meine Einkaufstasche. Ich hole mir nur einen Proteinriegel.
Tommy, hast du deine Coins gecheckt?
Willkommen zurück, Tommy Falkowski. Leider hast du noch 157.943 Worldcoins offen. Aber hey, wir erinnern dich ja gern daran.
Och nee, das ist doch dieser alte Poncho aus dem KI-Projekt. Der war nass. Ich hab den gebraucht.
Und wegen drei Gedankenkäufen ohne Deckung. Limited Edition Meme T-Shirt, I Love Real Money, vegane Lachsfilet-Simulation und Retro-Cola Zero aus dem Darknet.
Du hast ernsthaft Cola aus dem Darknet gekauft?
War im Angebot. 3 für 2. Aber boah, nie wieder Gehirnzahlung.
Sicherheitsprotokoll aktiviert. Bitte verlassen Sie den Store in 15 Sekunden oder zahlen Sie per Neuralpay Palmin-Punkte oder echtes Bargeld. Barzahlung, haha, kleiner Scherz.
Tja, mein Lieber, die Zukunft vergisst nichts. Nicht mal deinen Modegeschmack. Also von daher hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, vielleicht lasst in den Kommentaren einfach mal dein, was ihr so investieren würdet in die Zukunft oder wo ihr schon unterwegs seid, was ihr von Kryptowährungen haltet, wie ihr zum bedingungslosen Grundeinkommen steht. Ich glaube, das sind für die Community auch nochmal ganz wichtige Diskussionen, die man gemeinsam führt. Man sieht das bei Tommy und bei mir, dass man bei allem viel diskutieren kann und mal schauen, wo die Reise dahin geht.
Und geht mit uns bitte nicht zu hart ins Gericht. Ne? Das ist ein streitbares Thema. Ich wurde schon gewarnt, dass ich da vorsichtig sein muss, um da nicht die falschen Leute vors Schiedenbein zu treten. Also bitte, wenn wir was falsch erzählt haben, könnt ihr gerne kommentieren. Aber seid bitte lieb.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. We'll be right back.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.